Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Donald Trump hat es als Geschenk Gottes bezeichnet. Ob das Malariamittel Hydroxychloroquin gegen das neue Coronavirus hilft, ist allerdings umstritten. Zuletzt wurden eine Reihe klinischer Tests ausgesetzt, weil das Mittel einer Studie zufolge gar die Sterblichkeit erhöhen könnte. Mehr Schaden als Nutzen also? Dieser Frage gehen wir heute in einem Interview auf den Grund. Davor beleuchten wir aber zunächst die Rolle sogenannter Superspreading-Ereignisse in der Corona-Pandemie, bei der sich viele Menschen auf einmal anstecken. Und gegen Ende der Sendung geht es um eine Studie, die zeigt, dass es offenbar schon vor 500 Millionen Jahren Parasiten gegeben hat. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Bislang 80 Infizierte nach Familienfeiern in Göttingen, mehr als 200 Ansteckungen im Rahmen eines Gottesdienstes in Frankfurt am Main, 60 Mitglieder eines Chores nach einer Probe im Berliner Dom positiv getestet. Aktuell stecken sich zwar vergleichsweise wenige Menschen pro Tag in Deutschland mit dem neuen Coronavirus an, aber die bekannten Fälle hängen oft zusammen. Superspreading nennt sich dieses Phänomen. Was das für die Dynamik der Pandemie und das Risiko einer zweiten Welle bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth, der aus dem Berliner Homeoffice zugeschaltet ist. Hallo Volkart. Zum Einstieg erstmal die Frage, was steckt genau hinter diesem Begriff Superspreading?
Also Superspreading, das heißt ja übersetzt Superverbreitung, davon spricht man, wenn sich ein Erreger nicht einfach überall gleichmäßig ausbreitet, sondern wenn die Epidemie wirklich von einzelnen großen Ausbrüchen angetrieben wird.
Ist das denn ein ungewöhnliches Phänomen bei einer Epidemie?
Ja, dass bei einer großen Epidemie auch große Ausbrüche vorkommen, das ist erstmal nichts Besonderes, das kann einfach Zufall sein. Bei SARS-CoV-2 scheint aber mehr dahinter zu stecken und um das zu verstehen, müssen wir kurz mal Zahlenspiele betreiben. Diese Reproduktionszahl R, die ist jetzt ja bekannt, aktuell schwankt die so um den Wert von 1 und das heißt, die Epidemie läuft ungefähr auf gleichem Niveau weiter. Aber eine Epidemie kann bei gleichem R ganz verschieden aussehen und das versuchen Epidemiologen über eine zweite Zahl, Kappa oder den K-Faktor greifbar zu machen. Liegt K bei 1, dann geben alle Personen das Virus sozusagen mit gleicher Wahrscheinlichkeit weiter. R verteilt sich gleichmäßig über die Bevölkerung. Das war zum Beispiel bei der spanischen Grippe so. Die SARS-Epidemie 2003 sah ganz anders aus. Da waren die meisten Menschen Sackgassen für das Virus, haben es nicht weitergegeben. Aber es gab eben einzelne massive Ausbrüche. Und die durchschnittliche Reproduktionszahl, die hat sich in der Praxis sehr unterschiedlich auf die Menschen verteilt. SARS hatte so einen K-Faktor von 0,16 und bei dem neuen Coronavirus sind sich die Experten noch nicht einig, da schwanken die Schätzungen. Fest steht aber, bei SARS-CoV-2 spielt Superspreading eine wichtige Rolle. Ungefähr 80% aller Ansteckungen werden wohl nur von nur 10-20% der Infizierten angestoßen.
Heißt das denn, es gibt tatsächlich Superspreader, also Personen, einzelne Menschen, die deutlich ansteckender sind als andere?
Also es kann schon eine Rolle spielen, dass einer vielleicht besonders viele Viren bildet oder besonders laut spricht oder kaum Symptome entwickelt. Entscheidender als die Person ist aber die Situation. Also die Sumba-Klasse, die Chorprobe, Feiern wie in Ischgl, beengte Wohn- oder Arbeitsverhältnisse. Da wird auf begrenztem Raum laut gesprochen oder gesungen. Das heißt, viele Aerosole in der Luft. Da hocken die Leute eng aufeinander über eine Stunde oder länger in Räumen, in denen der Luftaustausch schlecht ist. Unter diesen Bedingungen kann man leicht verstehen, da ist eine Infektion einfach wahrscheinlicher und da kommt es gar nicht so auf die Person an. Da wird dann eben der Virus nicht nur an einen weitergegeben, sondern gleich an mehrere. Und wer sich da infiziert, hat eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass dann seinerseits wieder so ein Superspreading-Ereignis passiert. Es können ganze Ketten davon entstehen. Also es geht gar nicht um die individuelle Schuld. Es bringt nichts zu sagen, lasst uns alle Superspreader wegsperren, dann ist es vorbei. Es kommt wirklich nicht auf das Individuum an, sondern auf die Situation. In Südkorea ist ein infizierter Mann durch die Bars gezogen, hat einen Ausbruch ausgelöst. Wenn er es nicht geworden wäre, wäre es vermutlich ein paar Tage später ein anderer Infizierter gewesen.
Lässt sich denn grundsätzlich gegen dieses Phänomen des Superspreadings etwas unternehmen, gegensteuern?
Ja, da gibt es nämlich eine gute Nachricht. Die Kehrseite ist ja, dass es viele Nicht-Spreader, viele Nicht-Verbreiter gibt. Das ist dann die Mehrheit. Und Christian Drosten hält das Superspreading geradezu für eine Chance. Wenn jemand einen positiven Test hat, fragt man ihm, warst du in so einer Superspreading-Situation? Und wenn der sagt, ja, ich war beim Sumba zum Beispiel, dann können alle Kontaktpersonen direkt unter Quarantäne gestellt werden und erst später getestet werden. Und damit kann man so einen Ausbruch viel schneller eindämmen. Japan ist mit dieser Strategie sehr gut gefahren.
Könnte das dann auch ein Ansatz sein oder eine Hilfe sein, um eine zweite Corona-Welle später im Jahr zu vermeiden?
Ja, in jedem Fall. Die meisten Experten gehen ja davon aus, dass so eine zweite Welle kommen wird. Das ist eine Frage der Jahreszeit. Wenn es kälter wird, haben Viren einfach bessere Verbreitungsmöglichkeiten. Von daher kann das im Herbst wieder Fahrt aufnehmen. An allem ändert sich dann ja auch unser Verhalten. Die Einschränkungen sind dann gelockert. Wir kommen wieder enger zusammen bei der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit. Dann können eben wieder diese Superspreading-Situationen entstehen. Ob das aber einfach dann nur mehr Ausbrüche sind oder wirklich eine zweite Welle, die das Land lahmlegt, das hängt eben davon ab, ob wir schnell reagieren, gut vorbereitet sind, sagt Christian Drosten. Und auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck glaubt, dass wir gut mit einer zweiten Welle klarkommen, wenn wir zum Beispiel Großveranstaltungen nicht wieder zulassen.
Welche Rolle spielen Superspreading-Ereignisse bei der Corona-Pandemie? Informationen dazu waren das von Volkart Wildermuth. Vielen Dank. Donald Trump hat Werbung dafür gemacht und ist sogar zeitweise prophylaktisch gegen SARS-CoV-2 eingenommen. Hydroxychloroquin. Ob das Malariamittel tatsächlich auch als Corona-Medikament taugt, ist aber umstritten. Um diese Frage zu beantworten, wurden in mehreren Ländern klinische Tests begonnen. Doch Ende Mai erschien in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet ein Artikel, nachdem das Mittel bei Covid-19-Erkrankten möglicherweise die Sterblichkeitsrate erhöht. Daraufhin wurden mehrere Tests ausgesetzt, auch seitens der WHO. Vor einigen Tagen haben Forschende in einem öffentlichen Brief nun wiederum Zweifel an Methodik und Datengrundlage dieser Lancet-Studie geäußert. Ein Interview mit einem der Autoren dieser Studie wurde gestern leider kurzfristig abgesagt. Wir konnten aber heute Mittag mit Peter Kremsner über das Thema sprechen. Er leitet am Universitätsklinikum Tübingen selbst zwei Studien zu Hydroxychloroquin und Corona. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie diese Untersuchungen bisher verlaufen sind.
Es gibt derzeit zwei Studien, die ich leite am Universitätsklinikum Tübingen. Es sind bundesweite multizentrische Studien, wo wir Hydroxychloroquin placebo-kontrolliert, doppelt verblindet einsetzen, um herauszufinden, wie dieses eigentlich ursprünglich als Malariamittel entwickelte Medikament gegen Covid-19 wirkt. In der einen Studie haben wir stationäre Patienten, also solche, die schon moderat bis schwer krank sind, drin. In der anderen Studie nehmen wir ambulante, also milde Verlaufsformen von Covid-19 auf. Und die Studien laufen, die eine seit Ende März und die andere seit Ende April. Und im Moment pausieren wir.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben diese Untersuchung vorerst ausgesetzt. Welche Rolle hat dabei die Studie im Fachmagazin The Lancet gespielt, der zufolge das Sterberisiko von Covid-19-Erkrankten durch Hydroxychloroquin sogar steigen könnte?
Die Studie in The Lancet, die am 22. Mai veröffentlicht wurde, was eine Sammlung von sehr vielen Fällen von Covid-19 ist, die mit unterschiedlichen Medikamenten, eben auch mit Hydroxychloroquin, 3000 gegen unbehandelt oder sozusagen unbehandelt, das waren 80.000, verglichen wurden. Und da zeigt es sich, dass es eine Erhöhung der Sterblichkeit gibt, wenn man mit Hydroxychloroquin behandelt wird. Das ist aber keine eigentliche Studie, sondern eine Fallsammlung, wo in sehr vielen Spitälern sehr unterschiedlicher Herkunft, also Afrika, Australien, sehr viel USA, aber auch Europa, etwas zusammengetragen wurde in einer Art, das dann sehr, sehr schlecht vergleichbar ist. Das war die Ursache, weswegen wir sehr viel innerhalb der Prüfgruppe, aber auch mit unserer Ethikkommission und dann mit der zuständigen regulatorischen Behörde, mit dem BfArM, gesprochen haben. Und um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir uns entschlossen, unser Sicherheitskomitee für die Studie zu beauftragen, eine Analyse zu machen, eine Sicherheitsanalyse zu machen, und da sind wir jetzt dabei. Und ich habe vor 5 Minuten die Antwort bekommen von unserem Komitee.
Was war die Antwort? Was ist der Inhalt?
Der Inhalt ist, dass es keine Sicherheitsbedenken gibt und dass wir aus der Sicht dieses Gremiums weitermachen können.
Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich würde gerade gerne nochmal kurz zurück zu dieser Studie in The Lancet, die eben die ursprünglichen Bedenken ausgelöst hat. Inzwischen gab es ja einen offenen Brief von mehr als 120 Forschenden, die Bedenken wiederum zur Methodik und zur Datengrundlage dieser Lancet-Studie geäußert haben. Da gab es Kritikpunkte, dass die Herkunft dieser Daten teilweise nicht plausibel ist oder zu offiziellen Regierungsberichten passt Und auch die Kritik, dass die Daten nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden. Teilen Sie diese Bedenken?
Ich teile diese Bedenken auf jeden Fall. Ich habe sogar noch zusätzliche Bedenken. Und wir als Prüfer und Leute, die sich mit Hydroxychloroquin und der Covid-19-Problematik seit längerem befassen, haben natürlich auch unsere Meinungen dazu und sehen da auch sehr viele Ansatzfehler, wie man sagt, in dieser Studie. Und egal wie es jetzt ausgeht, woher diese Daten kommen oder ob die Kritik, die jetzt bis hin zu es ist eine Fälschung, stimmen oder nicht. Tatsache ist, wenn man das Hydroxychloroquin alten, vielfach schon vorerkrankten, lange vorerkrankten Menschen, die sehr viele andere Medikamente einnehmen, die auch eine Herzwirkung vor allem haben, zusätzlich gibt, dann kann man damit sehr viel Schaden anrichten. Das wissen wir, und das wissen wir schon seit langem, da brauchen wir keine Studien machen. Das ist eine Binsenweisheit. Und deswegen können wir bei unseren Patienten, die stationär aufgenommen sind, nur etwa 5% einschließen. Die anderen kommen nicht in Frage, weil sie Ausschlusskriterien haben, die im Beipackzettel ja erwähnt sind.
Unabhängig von der Lancet-Studie und ob sich die Ergebnisse da als robust, als richtig oder als falsch erweisen, wie schätzen Sie denn insgesamt die Studienlage zum Nutzen oder auch zu Risiken von Hydroxychloroquin bei Covid-19-Patienten ein? Sie haben jetzt schon gesagt, eine bestimmte Patientengruppe sollte das Mittel auf jeden Fall nicht bekommen.
Hydroxychloroquin hat eine gute Chance, ein mögliches Medikament gegen Covid-19 zu werden. Wir können es bisher noch nicht sagen, ob es so sein wird oder nicht. Es gibt sehr gute In-vitro-Ergebnisse, die zeigen, dass es gegen die Viren wirkt und dass es auch aus bestimmten anderen Gründen ein Medikament gegen Covid-19 sein könnte. Aber ganz sicher wird es kein Wundermittel sein, wie es manche irre Amerikaner behaupten. Und es wird auch ganz sicherlich kein tödliches Mittel sein, wie es jetzt auch ein paar Leute behaupten, dass man damit die Menschen umbringt. Das ist beides Blödsinn.
Was ist denn beim jetzigen wissenschaftlichen Kenntnisstand um Hydroxychloroquin und Corona Ihrer Einschätzung nach die richtige Reaktion? Studien weiter aussetzen, wie es die WHO ja auch gemacht hat und Sie auch noch? Oder jetzt wieder anfangen, die Studien weiter durchführen und das Medikament weiterhin auf eine Wirkung bei Covid-19 testen?
Wir brauchen jetzt klare Antworten, ob Hydroxychloroquin eine gute Wirksamkeit gegen Covid-19 hat oder nicht. Und das können wir nur durch randomisierte, kontrollierte, am besten gut verblindete Studien kriegen. Alles andere bringt uns nicht weiter. Die vielen Publikationen, die es jetzt gibt und die vielen Stellungnahmen dazu und Berichte in allen Medien und von Leuten wie hin zu diesem amerikanischen Präsidenten, der lauter Blödsinn sagt und die ganze Debatte so überhitzt, dass es schädlich ist, bis hin dann zu anderen, die ein Mittel dann völlig verdammen, das seit 30, 40 Jahren sicher und gut verträglich in der Medizin eingesetzt wird. Das ist beides ein Schwachsinn und bringt uns nicht weiter.
Das heißt,
was mir leid tut persönlich ist, dass es jetzt bis hin in die Zeitschriften geht, die wir sehr schätzen, wie zum Beispiel der Lancet, die wichtigste Zeitschrift überhaupt in der Medizin, dass auch dort jetzt Dinge publiziert werden, die außerhalb dieser überhitzten Covid-19-Zeiten vielleicht da nicht publiziert würden.
Ganz konkret, wann geht es dann weiter mit den Tests bei Ihnen in Tübingen?
Ich kann das nur mit Ethikkommission und BfArM jetzt gemeinsam entscheiden. Ich denke, dass wir nächste Woche dann einen Schluss fassen werden. Wenn es nach mir geht, können wir weitermachen, aber ich stehe nicht alleine da. Aber ich sehe uns nicht als verschiedene Parteien, die unterschiedlich wohin wollen, sondern wir kooperieren sehr, sehr gut. Und ich denke, wir werden gemeinsam den richtigen Entschluss sehr bald ziehen.
Schadet oder hilft das Malariamittel Hydroxychloroquin beim Einsatz gegen das neue Coronavirus? Einschätzungen dazu waren das von Peter Kremsner von der Uniklinik in Tübingen. Auf den ersten Blick sehen sie mit ihren zwei Klappen aus wie Muscheln, die Brachiopoden oder Armfüßer. Zwar leben auch heute noch zahlreiche Vertreter dieser Tiere in den Weltmeeren, ihre große Zeit liegt allerdings schon eine Weile zurück. Im Süden Chinas haben Forschende nun einen 512 Millionen Jahre alten Meeresboden mit fossilen Brachiopoden entdeckt. Und wie sie im Fachjournal Nature Communications berichten, haben sie dabei auch den offenbar ältesten Hinweis auf Parasiten gefunden. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Brachiopoden verdanken ihren deutschen Namen, nämlich Armfüßer, zwei armförmigen Tentakeln, mit denen sie sich ihre Nahrung zustrudeln. Sie traten kurz nach der kambrischen Radiation vor 540 Millionen Jahren auf, als die meisten Tiergruppen, die wir heute kennen, förmlich aus dem Nichts auftauchten.
Diese Explosion der Tiere wurde begleitet von einer Explosion der ökologischen Nischen. Es entstehen die unterschiedlichsten Lebensstile, wie etwa der räuberische. Und anscheinend hat sich zu Beginn des Kambriums auch der parasitische Lebensstil entwickelt.
Das legen 512 Millionen Jahre alte Fossilien einer bestimmten Brachiopodenart nahe, die Paläontologen in einem Steinbruch in Südchina gefunden haben, erklärt Timothy Topper vom Naturhistorischen Museum Schwedens in Stockholm.
Stellen Sie sich einen uralten Meeresboden vor, auf dem Hunderte oder Tausende Brachiopoden dicht an dicht saßen. Diese Fossilien waren mit höchstens 1,5 Zentimetern sehr klein. Und bei vielen klebten kleine, weiße, harte Röhren außen auf der Schale. Manchmal eine, manchmal zwei, bei anderen bis zu 16.
Von den Tieren, die einst in diesen Röhren gelebt haben, fehlt fast jede Spur. Nur in einer fand sich etwas, das ein Darm gewesen sein könnte. Aber wahrscheinlich waren die Röhrenbewohner wurmartige Wesen.
Als wir das gesehen haben, vermuteten wir sofort, dass das für einen Brachiopoden nicht allzu gut gewesen sein konnte, wenn er es mit den Bewohnern von 15, 16 Röhren auf seiner Schale zu tun hatte.
Um den Einfluss der Röhrenbewohner auf die Armfüßer zu ergründen, haben die Forscher, die zur Arbeitsgruppe von Zi-Wei Zhang von der Northwestern University in Chiang gehören, 450 Brachiopoden vermessen.
Wir haben die Größe eines jeden einzelnen Brachiopoden gemessen, ebenso Zahl, Größe und Ausrichtung der Röhren. Unser Ergebnis? Die Brachiopoden mit Röhrchen waren deutlich kleiner als die ohne, bis zu 26%. Daraus haben wir geschlossen, dass die Würmer die Fitness der Brachiopoden negativ beeinflussten und daher Parasiten waren.
Damit handelt es sich wohl um den ersten, den ältesten Nachweis von Parasitismus, denn bislang kannte man aus dieser Zeit nur einige wenige Fossilien, bei denen Wachstumsstörungen auf Parasitenbefall hindeuten könnten. Bei den aktuellen Funden scheint es dagegen klar zu sein, dass die Würmer den Brachiopoden schadeten. Außerdem passt die Ausrichtung der Röhren genau zu der Position der Lophophoren, der Armstrukturen der Brachiopoden. Die Würmer waren in der perfekten Position, um Nahrung zu stehlen, und es handelte sich deshalb wohl um Kleptoparasiten.
Der Wurm hing im Grunde einfach über der Seite und stahl dem Brachiopoden die herangestrudelte Nahrung sozusagen vom Mund weg. Er saß einfach da und das Futter wurde ihm auf einem Silbertablett serviert.
Dabei waren die Würmer ganz und gar auf ihren Wirt angewiesen, denn die Parasiten fanden sich weder auf den Trilobiten, die damals über diesen Meeresboden gekrochen sind, noch auf anderen Brachiopodenarten. Warum die Parasiten es so leicht hatten, diese eine Brachiopodenart zu befallen, das ist offen.
Im Fachmagazin Nature Communications hat ein Forschungsteam die ältesten fossilen Hinweise auf Parasitismus vorgestellt. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas.
DNA-Analysen helfen, die Qumran-Rollen zu entschlüsseln. 1947 entdeckten Hirten in einer Höhle am Toten Meer 2000 Jahre alte Schriftrollen aus Papyrus und Tierhäuten mit religiösen Texten darauf. Manche dieser sogenannten Qumran-Rollen sind halbwegs komplett, viele weitere liegen aber nur in Form von über 25.000 Fragmenten vor. Israelische Forscher haben begonnen, eine neue Methode einzusetzen, um dieses Puzzle zu lösen. Sie extrahieren und analysieren alte DNA aus den Tierhäuten. So können sie leichter zuordnen, welche Fragmente zur gleichen Tierhaut bzw. Rolle gehören. Die Studie ist im Fachmagazin Cell erschienen. Christian Drosten bleibt bei Studienaussagen zur Ansteckungsgefahr durch Kinder. Ende April hatte das Forscherteam um den Berliner Virologen mit einer als Preprint veröffentlichten Studie für Aufsehen gesorgt. Sie lieferte Hinweise, dass Kinder in Bezug auf das Coronavirus genauso ansteckend sein könnten wie Erwachsene. Die Studie rief allerdings kritische Kommentare anderer Forscher hervor, die vor allem die statistische Auswertung der Daten bemängelten, worüber dann auch viele Medien berichteten. Jetzt hat Drosten eine überarbeitete Fassung der Studie erneut als Preprint veröffentlicht. Trotz angepasster statistischer Analysen bleibt das Fazit der Studienautoren aber ganz ähnlich. Eine uneingeschränkte Öffnung von Schulen und Kindergärten wird von ihnen kritisch gesehen und sollte, so wörtlich, sorgfältig mit Hilfe von vorbeugenden diagnostischen Tests überwacht werden. Die Symbiose von Leguminosen und Rhizobien ist ein Kampf. Bei Leguminosen wie Soja und Klee siedeln sich in den Wurzeln Knöllchenbakterien an, sogenannte Rhizobien. Die Rhizobien können Stickstoff aus der Luft binden, der den Pflanzen dann in Form von Ammonium als Nährstoff zur Verfügung steht. Forschende der ETH Zürich haben jetzt entschlüsselt, wie diese Symbiose genauer funktioniert. Dabei fanden sie heraus, dass es im Grunde gar kein freundliches Miteinander ist. Die Pflanzen behandeln die Rhizobien wie Krankheitserreger. Sie versuchen, ihnen die Sauerstoffzufuhr abzuschneiden und setzen sie sauren Bedingungen aus. Um in diesem Milieu überhaupt bestehen zu können, stellen die Rhizobien ihren Stoffwechsel um. Das dabei produzierte Ammonium ist im Grunde ein Produkt des Überlebenskampfes der Bakterien. Das schreiben die Wissenschaftler im Fachjournal Molecular Systems Biology. Die berühmte Schnecke Jeremy hatte einen Entwicklungsfehler. Die meisten Weinbergschnecken haben rechts herum gewundene Schneckenhäuser. Ganz selten finden sich allerdings Exemplare, die linksdrehende Häuser bilden. Und bei ihnen sitzen auch die Fortpflanzungsorgane auf der anderen Seite. Britische Forscher wollten herausfinden, warum, und starteten 2016 über soziale Medien einen weltweiten Aufruf, um für eine linksgedrehte Weinbergschnecke namens Jeremy Paarungspartner zu finden. 40 passende Exemplare bekamen sie auch zugeschickt. Damit führten sie dann Kreuzungsexperimente durch. Dabei zeigte sich, die Linksdrehung ist zumindest bei Weinbergschnecken nicht genetisch bedingt und vererbbar. Vielmehr muss es sich um eine fehlgeleitete Entwicklung handeln. Ein gepanzerter Dinosaurier war ein Farnliebhaber. Das zeigt der versteinerte Inhalt des Magens eines besonders gut erhaltenen Exemplars eines Nodosauriers. Das ist eine pflanzenfressende Riesenechse mit knochigen Schuppen, die vor 110 Millionen Jahren auf der Erde lebte. Forschenden aus Kanada ist es gelungen, die Zusammensetzung des fossilen Mageninhalts zu entschlüsseln. Fast 90% davon besteht aus zerkauten Farnblättern, berichten sie im Fachjournal Royal Society Open Science.
Sternzeit, 3. Juni. Venus fast vor der Sonne. Heute zieht unser innerer Nachbarplanet Venus zwischen Erde und Sonne hindurch. Wenn alles perfekt passt, läuft er dann als dunkler Punkt vor der Sonnenscheibe entlang. Zuletzt war dies vor 8 Jahren der Fall. Am 6. Juni 2012 war ein Venustransit zu beobachten. Besonders schön zum Beispiel in der Mitternachtssonne von Tromsø. Alle 8 Jahre ist die Konstellation von Sonne, Erde und Venus nahezu identisch. Heute geht eine wunderbare Abendsichtbarkeit der Venus zu Ende. Genauso schön war die vor 8 Jahren und auch 2028 wird die Venus wieder in den ersten Monaten den Abendhimmel dominieren. Leider wiederholt sich die gegenseitige Stellung nur fast perfekt. Venus zieht heute nicht für ein paar Stunden vor der Sonne entlang wie vor 8 Jahren, sondern sie schrammt ganz knapp oberhalb der Sonnenscheibe vorbei. Sollte es heute eine große Sonneneruption genau in der richtigen Richtung geben, so würde sich die Silhouette der Venus vor der herausgeschleuderten Materie abzeichnen. Venustransite zählen zu den seltensten regelmäßigen Himmelserscheinungen. Zwar finden sie stets in Paaren mit 8 Jahren Abstand statt, vor 2012 war ein Vorübergang vor der Sonne 2004 zu sehen, doch zwischen den 8-Jahrespaaren liegt mehr als ein Jahrhundert. So dauert es noch bis zum 12. Dezember 2117, bis die Venus wieder einmal quer über die Sonne zieht. Dafür liegt der kommende Transit sehr günstig. Es ist ein Sonntag.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, aufgehobene Reisewarnungen und der Neustart des Tourismus. Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.
Wow. Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.